Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik, authentisch, inspirierend und mit Herz. Von uns für Sie. Wir sprechen heute mit Ricarda Lang über das Thema, wie geht politische Verantwortung? Und haben diese Folge live am 3. September 2025 bei uns im Basecamp aufgenommen. In einem offenen Gespräch mit Ricarda Lang stellen wir zentrale Fragen an das politische Selbstverständnis unserer Zeit. Was heißt es eigentlich, Berufspolitikerin zu sein in einer Zeit, in der Empörung oft lauter ist als Argumente? Wie scheitert man richtig, ohne daran zu zerbrechen? Wie viel Spaß macht Opposition? Und wie verändert die Digitalisierung unsere Kommunikation und dadurch unsere Demokratie? Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Harald Geiwitz und ich wünsche Ihnen nun viel Freude am Zuhören und beim Weiterdenken. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt hier im Berliner Basecamp von O2 Telefonica. Und in dieser halben Stunde, die wir jetzt so haben, da wollen wir immer mit interessanten und kompetenten Menschen ins Gespräch kommen. Und heute sprechen wir über Verantwortung in der Politik. Wie geht das? Wie ändern sich die Perspektiven darauf auch? Und wie passiert das auch in einer digitalen Welt? Und ich freue mich sehr, dass Ricarda Lang heute Morgen bei uns ist. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Ricarda Lang war in unserer Nachgefragt-Reihe schon mal zu Gast, ungefähr 2 Jahre her. Damals war sie Co-Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Das Amt übt sie nicht mehr aus, ist, glaube ich, auch allen bekannt hier im Raum. Aber sie ist weiterhin Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss und kommt aus dem, so sagen das ja eigentlich immer Menschen aus den Wahlkreisen, dem schönsten Wahlkreis Deutschlands, Backnang, Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg. Und ich füge immer hinzu, meine Hochachtung gilt ja immer allen Bundestagsabgeordneten, mit deren Stimme ja schlichtweg unser Grundgesetz geändert werden kann, wenn eine Zweidrittelmehrheit gebraucht wird. Und insofern schön, dass
Sie da sind. Ja, das ging auch schneller dieses Mal als von manchen erwartet.
Genau. Ich freue mich, heute ins Gespräch zu kommen. Und natürlich haben am Ende auch Sie hier und auch die vielen Menschen, die im Livestream schon dabei sind und da auch ganz munter schon kommentieren und machen und tun, haben auch noch die Gelegenheit, die ein oder andere Frage loszuwerden. Wenn man Berufspolitikerin ist, dann stelle ich mir das sehr schwierig vor, wenn es in so einer Zeit ist, in der die Empörung oft lauter ist als eigentlich Argumente. Wie gehen wir denn sinnvoll mit dieser Empörungskultur um, mit dieser Wut, die ganz oft ganz laut ist, aber eigentlich Lösungen gar nicht so wichtig finden?
Ich war ja jetzt im August, wie viele andere auch in der sitzungsfreien Zeit, natürlich einmal in meinem Wahlkreis unterwegs, aber auch im Urlaub und habe in diesem Urlaub auch relativ wenig die sozialen Medien genutzt. Also vor allem wenig X und Blue Sky und diese ganzen Kurznachrichtendienste. Und ich habe dann gemerkt, dass ich hin und wieder mal doch drauf geschaut habe und dann ging gerade irgendeine Debatte total durch die Decke. Und dann hat man ja so ein Gefühl von, Ricarda, eigentlich müsste sich dazu äußern. Jetzt musste mal was dazu sagen, ne? Und ich habe mir dann die Regel aufgestellt, ich warte immer 2 Tage und wenn die Debatte dann noch irgendwie relevant ist oder irgendjemand interessiert, dann äußere ich mich dazu. Wenn nicht, dann kann man es eigentlich auch lassen, weil offensichtlich war es nicht so bedeutsam. Sie können sich meinen X-Account anschauen. In der Zeit, wo ich im Urlaub war, ich habe mich so gut wie zu nichts geäußert, weil die Debatten, die mehr als 2 Tage lang wirklich jemand interessiert waren, sehr begrenzt waren, weil wir eben so eine Tendenz haben, genau wie du es gerade angesprochen hast, eigentlich Empörungskultur und es wird eine Sau durchs Dorf getrieben und am nächsten Tag schon wieder die nächste. Ich finde, man muss schon erkennen, dass wir auch Politiker haben, die das sehr bewusst einsetzen. Also im Moment sind viele Menschen in diesem Land frustriert. Es läuft auch einiges gut. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, wenn irgendwie eine Alice Weidel im Sommerinterview gefragt wird, was sie in Deutschland mag und ihr fällt nicht eine einzige Sache ein, dann finde ich es hochnotpeinlich. Bei mir gibt es sehr vieles, was ich an diesem Land liebe, von dem genannten Grundgesetz über die Tatsache, dass ich anders als in den USA, wenn ich hier ins Krankenhaus gehe, mich über Jahre verschulde, dass wir keine Studiengebühren haben, damit ein durchlässiges Bildungssystem. Aber es gibt natürlich gerade auch viele Menschen, die sind frustriert, wenn man die Wohnung nicht bezahlen kann, wenn man keinen Bürgeramtstermin bekommt, junge Menschen, die Sorgen um ihre Rente und ihre Zukunft machen. Ne? Und ich glaube, es gibt einige Politiker, die haben darauf eigentlich gar keine Antwort, aber sagen, ich kann die Menschen doch zumindest ablenken. Du hast ein Problem, das will ich nicht lösen oder kann ich nicht lösen, ne? Aber schau mal hier, ein Feindbild, ein Sündenbock, eine Empörungsdebatte. Und das Problem ist, das führt dazu, dass wir auf der einen Seite Debatten führen, die uns immer weiter spalten, ne? Weil es eben vor allem Sündenböcke und Feindbilder geht. Und auf der anderen Seite die Debatten, die wir führen müssten, gar nicht führen. Und das heißt, der Frust bleibt bei den Menschen und gleichzeitig steigt der Hass. Und aus dieser ich sage mal so Empörungsscheiße, ehrlicherweise. Aus der müssen wir aus meiner Sicht austreten und wirklich wieder über die Themen reden, die übrigens auch, wenn ich im Wahlkampf jetzt in Nordrhein-Westfalen im Kommunalwahlkampf unterwegs war, da wollten die Leute gar nicht den ganzen Tag mit mir über Frauke Brosius-Gersdorf und Regenbogenflaggen reden, sondern eigentlich über das Thema Wohnen, über das Thema Energie, über das Thema Bildung, Gesundheit und Mobilität.
Austreten ist aber ein Stichwort. Ich gehöre, wie ich dann immer sage, zum Team Ricarda Lang, was X angeht, weil ich da auch nicht rausgehe. Aber viele andere, und ich, deswegen werde ich auch immer wieder gefragt, warum bist du denn da noch drin? Ist vielleicht das auch eine Empörungsmaschine, wo man sich fragen muss, welche Rolle sollte das spielen? Hat es überhaupt noch eine positive Rolle?
Wenig. Also es hat so gut wie gar keine diskursive Rolle mehr, muss man sagen. Das finde ich wirklich schade, weil als ich vor 10 Jahren, das war mittlerweile sogar ein bisschen länger, angefangen habe, Twitter zu nutzen, da war das wirklich noch ein Medium, wo man mal interessante Debatten in den Kommentaren hatte, wo man neue Perspektiven mitbekommen hat, wo einem jede Wege gesprochen hat, man sich dann das Argument angehört hat und sogar dann mal in den Direktnachrichten weitergeschrieben hat. Ich habe so interessante Leute kennengelernt, interessante auch wirklich Weltsichten kennengelernt und die Funktion ist, wenn man ehrlich ist, so gut wie komplett weggefallen. Ich habe auch viel drüber nachgedacht. Wir führen die Debatte ja auch bei uns in der Partei sehr kontrovers. Sollte man da eigentlich noch sein als Politikerin? Und ich kenne auch viele Menschen, auch aus meiner Bundestagsfraktion, die es nicht sind, die da ausgetreten sind. Und jetzt mal ehrlich, wenn ich nur privat unterwegs wäre, weiß ich auch nicht, ob ich noch dort wäre. Also so richtig Lust habe ich da auch häufig nicht. Aber bei mir ist es so, dass ich mich schon frage, tendieren wir nicht gerade dazu, uns zunehmend immer mehr in bestimmte politische Blasen zurückzuziehen? Und wenn ich mir die Alternativen anschaue, die es bisher gibt, zum Beispiel Blue Sky, dann fühle ich mich da wahnsinnig wohl, dann ist es da wahnsinnig nett. Wenn ich ehrlich bin, aber auch, weil da zum großen Teil Menschen unterwegs sind, die eine sehr ähnliche politische Haltung haben wie ich. Ich kann die natürlich mit meinen Inhalten bespaßen und die können sagen, ja, das sehe ich ganz genauso und ich kriege dafür viele Herzen und viele Likes und viel Applaus. Irgendjemand Neuen überzeugt habe ich im Normalfall aber ehrlicherweise nicht damit. Und deshalb war für mich schon diese Tendenz des Blasenbildens, dass sich in die eigene Nische zurückziehen, dass dorthin zu gehen, wenn man sich wohlfühlt, die haben wir insgesamt alle zu stark. Und ich glaube, gerade auf den sozialen Medien haben wir sie nicht. Und deshalb war für mich klar, wenn ich auch aus der Blase raus will, dann muss ich auch dahin, wo es weh tut, wo es mal dreckig ist, wo ich wenig Bock drauf habe. Und das ist für mich die Entscheidung, bei X zu bleiben. Das heißt aber nicht, dass ich finde, dass wir als Politikerinnen, auch insgesamt als Gesellschaft, einfach hinnehmen sollten, wie es gerade läuft mit den sozialen Medien. Weil ich habe lange Zeit immer so eine Theorie, ich glaube, Marina Weißband hatte das mal gesagt, Vertretene im Sinne von die sozialen Medien sind wie Lautsprecher, also die verstärken das, was da ist, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Also wenn man sich anschaut, dass soziale Medien in Händen von einzelnen Tech-Oligarchen liegen, wie es bei Elon Musk der Fall ist, die damit Geld machen wollen. Wie mache ich viel Geld mit viel Werbung? Wie mache ich viel Werbung mit viel Klicks? Wie mache ich viele Klicks mit Empörung, mit Angst, mit allem, was möglichst schnell und möglichst hart geklickt wird? Und das heißt, die sozialen Medien sind in ihrer Grundausstellung darauf ausgelegt, uns polarisierter zu machen, als wir es eigentlich sind. Und das geht mir ehrlicherweise auch ganz oft so, wenn ich jetzt in den Wahlkampf fahre, dann dort vor Ort unterwegs bin, gerade kommunale Wahlen, oder wenn ich meine Mama auf der Schwäbischen Alb besuche, wenn ich davor auf X bin, dann schaue ich das an, denke, Gott, in welchem Land lebe ich denn? Das ist 50% auf der einen Seite, 50% auf der anderen Seite, die hassen sich, die können überhaupt nicht miteinander reden. Ne? Und dann komme ich vor Ort an und merke, wir haben auch da Probleme mit der Debattenkultur, aber so ist es nicht. Also ich lebe nicht in einem Land, wo sich die eine Hälfte die andere Hälfte hasst. Ich lebe nicht in einem Land, wo niemand mehr miteinander reden kann. Das heißt, sie machen uns polarisierter, als wir es eigentlich sein müssten und als wir es eigentlich sind. Und ich finde es schon, und deshalb bin ich auch immer bereit, neben X andere Alternativen auszuprobieren, bin da zusätzlich präsent, auch wenn sie gerade vielleicht noch etwas nischig sind, weil ich der Meinung bin, wir müssen Alternativen aufbauen. Und ich weiß, dass das viele immer ein bisschen naiv finden und sagen, das wird doch eh nicht funktionieren, Frau Lang. Aber am Ende ist es natürlich auch naiv, dass wir zulassen, dass die Art der öffentlichen Debatte, also ein Kernpfeiler von einer demokratischen Ordnung, dass das in der Hand von einzelnen Tech-Bros wie Elon Musk liegt.
Das heißt, man geht bewusst auch selbst in andere Bereiche, um Dinge auszuprobieren, um die vielleicht auch stark zu machen. Gerade wenn man so, ich sag mal, reichweitenstark ist, dann ist es vielleicht ein Punkt. Gleichzeitig gibt's ja aber auch die Überlegung, wie kann ich das Ganze kontrollieren? Das haben wir ja jetzt mit DSA und mit, ich sage jetzt mal, Behörden, die dann versuchen, sowas irgendwie einzufangen, wo es ja auch viel Kritik dran gibt. Wie viel staatliche Kontrolle können wir uns denn in so einem Feld eigentlich oder sollen wir uns auch trauen? Und wann fängt es sozusagen auch an, schwierig zu werden für die Demokratie?
Ich finde, es müssen bestimmte Grenzen gezogen werden, weil es ja auch da um Meinungsfreiheit geht. Also wir reden ganz viel immer über Meinungsfreiheit in dem Sinne von, na, wie stark wird auch reguliert, wie stark werden Dinge gelöscht auf den sozialen Medien. Und dabei geht mir manchmal unter, dass wenn ich soziale Medien habe, die voll mit Hass, mit Drohungen, mit Gewalt bis Vergewaltigungsdrohungen sind, dass dann Menschen anfangen, sich aus diesen sozialen Medien zurückzuziehen. Dass dann Menschen anfangen, sich aus der öffentlichen Debatte zurückzuziehen. Und dass damit auch deren Meinungsfreiheit gefährdet ist. Das heißt, wir keine Debatte führen, wo alle dran beteiligt sein können, sondern ganz im Gegenteil eine sehr eingeschränkte und eine sehr partikulare. Und deshalb finde ich, wenn wir wirklich über Formen von Hass, und ich rede in dem Fall jetzt nicht über ranzig formulierte Kritik. Also gerade ich bin Politikerin, ich bin nicht aus Zucker. Ich glaube, das habe ich die letzten Jahre auch bewiesen. Ich finde, bei mir gehört es dazu, ich kritisiert werde. Und die Kritik muss auch nicht höflich formuliert sein. Die muss auch nicht freundlich formuliert sein. Gerade wenn ich mit Leuten in Interaktion gehen will, die sich vielleicht nicht den lieben langen Tag mit Politik beschäftigen, gehört das dazu und kann ich das gut aushalten, dass das auch mal unfreundlich formuliert ist. Sondern ich rede wirklich darüber, wo Menschen in ihre Grundwürde angegriffen werden. Ich rede darüber, wo es zu Gewaltandrohungen kommt, wo es zu Bedrohungen kommt. Und hier zum Beispiel mit dem Digital Service Act Grenzen zu ziehen, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Wo ich durchaus skeptischer bin, und ich weiß, dass es diese Forderungen auch teilweise gibt, ist die ganze Frage von Wahrheit, Fakten, was darf eigentlich in diesem Bereich gesagt werden. Auf der einen Seite haben wir wie eine Epidemie von Fake News. Das ist eine Realität. Also auch das sehe ich natürlich, wenn ich auf X und auch auf anderen sozialen Medien unterwegs bin. Und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Nur ich finde, dass es hier sehr, sehr schnell, wenn ich anfange zu sagen, das muss staatlich kontrolliert werden. Also ich muss eine Behörde aufbauen, die dann Fact-Checks macht oder die sagt, was davon wahr oder objektiv ist und im Zweifelsfall Dinge löschen kann. Da habe ich ein Unwohlsein. Also das, finde ich, ist eine Form von staatlichem Eingriff, weil das sind Fragen, es gibt ganz offensichtliche Fake News. Also ne, wo einfach Zahlen erfunden werden, die mit der Realität nichts zu tun haben. Aber es gibt einen großen Spielraum an Interpretation, an Frage, was ist eigentlich eine Interpretation von bestimmten Daten. Also manche Statistiken, das haben wir jetzt gerade wieder gesehen bei der Arbeitslosenstatistik, die veröffentlicht wurde. Da kann ich sagen, wenn ich gerade vor allem Unruhe haben will, die Arbeitslosenzahlen sind hochgegangen. Das ist faktisch richtig, das ist hochgegangen. Ich kann aber auch sagen, saisonbereinigt sind sie tatsächlich so hoch wie ungefähr in ähnlichen Jahren, in ähnlichen Jahreszeiten. Das heißt, das stimmt wiederum nicht zu sagen, einfach nur hochgegangen. Ich kann dann darüber reden, dass wir bei Berufseinsteigern höher sind. Also das sind alles Fragen von Interpretation, das sind alles Fragen von Meinung. Und hier eine Form von Wahrheitsministerium oder Wahrheitsbehörde einzuführen, dafür bin ich dann zu freiheitlich drauf und das fände ich den falschen Weg.
Das wäre ja auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig für eine Oppositionsfraktion, weil da geht es ja ganz oft um Interpretation von Fakten, von denen die Regierung sagt, ist ein großer Erfolg und die Opposition interpretiert das Ganze dann ein bisschen anders. Franz Müntefering hat ja mal diesen wunderbaren Satz gesagt, Opposition ist Mist. Wenn Sie das jetzt so, schon mal so ein bisschen erlebt haben in den letzten Monaten, ist Opposition Mist?
Nein, also ich bin da keine Anhängerin des Müntefering'schen Diktums regieren. Ich glaube, ich hatte sogar vorgesagt, regieren ist alles so, ich weiß nicht, was da war. Und dann Opposition ist Mist. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es natürlich nicht viele Momente gibt, da sitzt man auf heißen Kohlen und da tut es einem auch weh zu sehen, was eine Regierung macht, weil natürlich da wurde eine Regierung gewählt, die ganz andere Inhalte hat als wir. Teilweise die auch ganz andere Inhalte jetzt macht, als sie vor der Wahl versprochen hat. Das ist das andere, was dazukommt. Aber natürlich die auch einfach eine andere politische Ausstellung hat. Und es gibt die Momente, wenn ich jetzt gerade sehe, dass geplant ist, Strafzahlungen, also das Einkaufen von CO2-Zertifikaten aus dem Ausland, weil wir zu viel ausstoßen, bei Bau und Verkehr aus dem Klimafonds zu bezahlen. Oder wenn ich sehe, wie Katharina Reich ja an bestimmten Stellen droht, die Erfolge von Robert Habeck bei den erneuerbaren Energien wieder zurückzudrehen, dann sitzt man da und einem blutet das Herz und man würde am liebsten sagen, wir müssen doch was dagegen tun und wir können auch was dagegen tun. Und deshalb ist es für mich auch kein Mist, weil Parteien ja immer eine doppelte Funktion haben. Also Parteien sind Organisationsformen auch für Macht. Also sie stellen Regierungen, sie stellen Bundestagsfraktionen, sie sind Teil von Mehrheiten. Die formelle Form der Macht, würde ich mal sagen. Und da haben wir einen Verlust erlitten. Und das muss man ja nicht drum herum reden. Also wir können Anträge stellen im Bundestag. Ich werde das heute oder morgen im Haushaltsausschuss tun. Ich kann das im Ausschuss Arbeit und Soziales tun. die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Mehrheit habe und damit tatsächlich, dass in Gesetzesform gegossen wird, ist sehr, sehr selten. Aber Parteien haben auch, und auch das steht ja in unserem Grundgesetz, eine meinungsbildende Funktion. Also wir sind ja nicht nur Machtapparate, sondern wir können Menschen überzeugen, wir können Mehrheiten verändern in der Gesellschaft. Und das kann man durchaus auch in der Opposition tun. Ich glaube auch, bei bestimmten Dingen ist uns das gelungen, wenn ich an die Aufklärung der Maskenaffäre von Jens Spahn denke, wenn ich jetzt an bestimmte Klimaschutzfragen denke. Und ich glaube, darauf einfach zu fokussieren und vielleicht auch wieder mehr, als wir es in der Regierung getan haben, weil ich doch manchmal gemerkt habe, und ich erinnere mich da an eigene Runden als Bundesvorsitzende, man sitzt dann in so Räumen und schaut auf Umfrage nach Umfrage nach Umfrage. Ich habe eher das Gefühl, dass diese Umfragenwust eine Krankheit in unserer Demokratie mittlerweile ist, dass es jeden Tag gefühlt 3 neue gibt. Man sitzt da wie das Kaninchen vor der Schlange und sagt, oh Gott, 60% der Leute sehen das so, sehen Migration nur noch als Sicherheitsrisiko, dann muss das halt so sein. Statt sich mal zu fragen, naja, wenn ich jeden Abend nur noch Talkshows habe, wo Migration ausschließlich als Sicherheitsrisiko betrachtet wird, dass das gar nicht so überraschend ist, dass man vielleicht auch Leute überzeugen kann. Das heißt nicht, dieses Zeug zu ignorieren, in so einem abgeschlossenen Leuchtturm zu sitzen, aber durchaus zu verstehen, es sind Parteien nicht nur meinungsabbildende Kraft, die in Umfragen hinterherrennen sollten, sondern auch meinungsbildende Kraft, die Leute überzeugen können.
Die Kraft, die da gebraucht wird für so eine Oppositionsarbeit und die ja eben auch eine gestaltende ist, die wird ja aber schon auch ein bisschen eingeschränkt, wenn man vorher tatsächlich eigentlich erwartet hat, hey, wir können weitermachen. Das ist ja auch so ein bisschen Mechanismen in der Politik, dass man eigentlich immer Zuversicht ausstrahlt. Also Mächtige müssen eigentlich immer Zuversicht ausstrahlen. Ich gewinne, ich mache das Richtige, das sind die richtigen Maßnahmen und so weiter. Und dann landet man sozusagen nach einer Bundestagswahl auf dem Boden der Tatsachen und scheitert. Ist eigentlich ganz schwierig eigentlich in der Politik. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, weil eigentlich immer sozusagen alle vor sich hertragen, wir sind gut, wir sind zuversichtlich, wir sind die Richtigen für dieses Land. Und dann passiert es in der Realität halt doch. Und wie scheitert man denn richtig, ohne daran zu zerbrechen?
Ja, große Frage. Also einmal vielleicht, indem wir für uns ein bisschen neu definieren, was ist eigentlich Scheitern? Damit meine ich nicht, dass man sich dauernd alles schönredet und dass man sich nach einem Wahlergebnis von 11,9% hinstellt und sagt, das ist ja eigentlich unser zweitbestes Ergebnis, das wir jemals hatten. Wenn ich ein Kanzleramt anstrebe und bei 11,9% lande, dann ist es ein schlechtes Ergebnis und dann bin ich erstmal in dieser Wahl gescheitert, das ist klar. Und wenn ich Bundesvorsitzende werde und dann 1,5 Jahre nach meiner Wahl zurücktrete, nachdem man aus 2 Landtagen geflogen ist, dann ist das auch ein Scheitern. Und trotzdem glaube ich, dass diese Vorstellung, wie du es ja gerade auch ein bisschen beschrieben hast, im Sinne von, das ist der Politik gar nicht vorgesehen, das darf es gar nicht geben, auch Verantwortungsübernahme verhindert und genau diesen Mechanismus des Schönredens herbeiruft, weil man nicht einfach mal sagen kann, ja, an der Stelle bin ich gescheitert, aber ich werde was daraus lernen. Ich werde es am nächsten Mal besser machen. Ich werde schauen, was ich daraus auch ziehen kann. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr eine Fehlerkultur entwickeln würden, auch zwischen den politischen Parteien, weil da gibt es natürlich immer viel Häme, da kann ich mich gar nicht davon freimachen, wenn Andi Scheuer zurückgetreten ist damals oder aufgehört hat, dass es die auch bei mir gab. Das heißt, so ein bisschen aber vielleicht sich etwas mehr auch zugestehen, eine Fehlerkultur zu entwickeln, wo man nicht sagt, wenn jemand einmal gescheitert ist, dann war es das oder dann ist das Schlimmste, was passieren kann, sondern es gehört in gewisser Weise zum politischen Leben dazu, so wie es ja auch in der Wirtschaft dazu gehört oder in anderen beruflichen Bereichen, dass ich oft keine lineare Entwicklung meiner Karriere habe, sondern mal Ups, mal Downs, mal Stolpern, mal unerwartete Erfolge haben kann. Ich glaube, das Wichtigste ist zum einen Ehrlichkeit und ist zum anderen auch eine Form von Selbstreflexion. Also mir geht das jetzt so mit dem, was wir in der Opposition sind. Natürlich hat man schnell den Drang und ich habe gerade auch ein paar Beispiele dafür genannt, wo man sagen kann, das macht die Regierung komplett falsch. Und wie gesagt, an vielen Stellen bin ich davon auch überzeugt, gerade beim Klimaschutz, weil wir sehr, sehr unterschiedliche politische Haltungen haben. Und gleichzeitig haben die Leute, glaube ich, auf dieses fast schon, ich nenne es jetzt Spiel, weil es für die Leute oft wie so ein inszeniertes Spiel wirkt. Die eine Partei ist in der Regierung, sagt, warum alles toll läuft. Die andere Partei ist in der Opposition, sagt, warum alles schrecklich läuft. Dann kommt eine Wahl, die beiden Parteien wechseln. Die Partei, die jetzt in der Regierung ist, sagt plötzlich, warum alles toll läuft. Und die Partei, die jetzt in der Opposition ist, sagt, warum alles schrecklich läuft. Darauf haben die Leute ja keinen Bock mehr. Davon fühlen die sich ja verarscht. Und ich meine, das kann man jetzt für die neue Regierungspartei sagen. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen von einer Veranstaltung. Ich glaube, es war ein Wirtschaftsforum, wo Friedrich Merz gesprochen hat und gesagt hat, wir dürfen unser Land auch nicht schlecht reden. Wir dürfen nicht immer sagen, wie schlimm es ist, sondern wir müssen auch mal wieder unsere Stärken erkennen. Wo ich gedacht habe, Ja, no shit, Sherlock. Also es stimmt, aber erinnere dich mal an deine Rolle von vor 4 Monaten, mittlerweile sind es ja fast schon ein halbes Jahr, als die Opposition war, da wart ihr diejenigen, die auf jeder Veranstaltung gesagt haben, warum Deutschland am Ende ist und die Katastrophe und wir eine Wende in jedem Bereich brauchen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, finde ich, sollten aber auch wir jetzt nicht uns die ganze Zeit hinstellen und sagen, alles machen die falsch. Es gibt Bereiche in der Außenpolitik, da hat, glaube ich, Friedrich Merz schneller Tritt gefunden, als es bei Olaf Scholz der Fall war. Da gab es Auftritte auch, das Gemeinsame von den jetzt europäischen Staatschefs mit Ursula von der Leyen gemeinsam in den USA, wo er der Einzige war, der nochmal klar auf das Thema Grenzen in der Ukraine sozusagen da drauf hingewiesen hat und auch sozusagen die Verantwortung eingefordert hat, was Putin angeht. Da finde ich, hat er einen guten Auftritt gemacht. Und das kann ich dann auch mal zugestehen, ohne dass mir davon irgendwie ein Zacken aus der Krone fällt. Und ich glaube, das mehr hinzubekommen, sowohl in der Regierung nicht alles schön zu reden, als auch in der Position, nicht im Dauer-Merkel-Modus zu sein.
Also mehr den CDU-Kanzler loben und selber auch mal eingestehen, wenn man was falsch gemacht hat, ist das
ja,
Motto.
Ja, da wo es Sinn
vielleicht macht. Auch Fuck-Up-Nights, also man kennt es ja aus dem Start-Up-Bereich, wo man eigentlich versucht hat, fröhliche Scheiter-Partys sozusagen zu machen. Braucht es die Politik vielleicht auch?
Ja, also ich glaube, das Eingestehen eines Fehlers, das fällt uns wahnsinnig schwer. Und das Spannende ist ja, das führt ja nicht dazu, dass die Leute nicht checken, dass wir einen Fehler gemacht haben. Also die Vorstellung, wenn wir das nicht aussprechen, dann merkt das gar niemand. Könnte man jetzt mal für die Ampel sagen, hat nicht so großartig funktioniert. Also ne, auch wo wir uns die ganze Zeit gesagt haben, wir machen jetzt alles besser und freundlicher, hatten die Leute gar nicht das Gefühl, dass wir alles besser und freundlicher machen. Das ist übrigens auch ein kleiner Tipp jetzt an die neue Regierung. Ich musste so halb schmunzeln und halb ein schmerzverzichtes Gesicht, als ich gesehen habe, in den Sommerferien hatte Jens Spahn irgendwie ein Interview, wo er meinte, wir müssen jetzt Teambuilding-Maßnahmen machen, um wieder näher aneinander zu rücken in der Regierung. Und ich habe an Abende gedacht, die ich im Kanzleramt verbracht habe, wo der Koalitionsausschuss zu einem Grillfest umgebaut wurde, damit wir näher aneinander rücken. Und dann haben wir uns da alle, Christian Lindner und Robert Habeck und ich und irgendwie Lars Klingbeil in die Hand geschworen, dass wir jetzt besser miteinander umgehen, alles besser wird. Und 3 Stunden später liefen schon wieder die Unter-2-Zitate raus. Also Selfies lösen keine politischen Konflikte und Teambuilding-Maßnahmen können auch nicht über ungelöste politische Probleme hinwegdeuten. Ne? Und das wird jetzt, glaube ich, die Frage sein für die Regierung. Aber das einzugestehen, wo man Fehler gemacht hat und die Kritik an den Regierenden, ne, da, wo es sie angebracht ist. Also ne, ich habe das immer wieder gesagt, ich glaube, Friedrich Merz hat einen Wahlkampf gemacht, mit dem er sich selbst die Vertrauensbasis entzogen hat, indem er Wende über Wende über Wende versprochen hat und bei der Schuldenbremse offen gelogen hat, obwohl wir mittlerweile aus dem Buch von Robin Alexander wissen, dass das Gutachten, wie das möglich wäre, die Schuldenbremse zu reformieren, schon eine Woche vor der Wahl stattfand. Also dass er nicht erst danach plötzlich gemerkt hat, wie schwierig die haushalterische Lage ist. So blöd ist er ja auch nicht, das wäre auch überraschend gewesen. Ne? Und da ganz klar zu kritisieren und dann, finde ich, auch Klartext zu sprechen, aber da, wo was gut läuft oder auch da, wo man anerkennen muss, dass die realen Verhältnisse einfach schwierig sind, also mit einem Donald Trump, der eine Zollpolitik macht, die die gesamte Weltordnung, wie wir sie kannten, untergräbt und der droht immer mehr eigentlich eine Backyard-Politik zwischen China, Russland, USA, einzelne große Mächte und dazwischen gibt es ihre Hinterhöfe zu machen. Das ist ja objektiv schwierig und das kann ich auch einer Regierung erstmal zugestehen, dass die nicht gerade in einem einfachen Weltklima Politik machen.
Ist das vielleicht ein bisschen eine Skizze für eine Berufspolitikerin, wie sie heute so sein müsste? Eben nicht sozusagen so eindimensional immer nur sozusagen für in eine Richtung unterwegs, sondern durchaus auch mal ein bisschen differenzierter öffentlich zu kommunizieren. Das ist ja eine Debatte, die wir ganz breit haben. Also was für Berufspolitiker, Berufspolitikerinnen brauchen wir eigentlich? Muss man da auch Berufserfahrung haben? Das ist ja auch immer wieder eine Debatte, die mit dir geführt wurde. Mhm. Was macht eigentlich heute sozusagen eine gute Mischung aus, die wir uns sozusagen im Bundestag wünschen sollen?
Ich glaube gar nicht, dass es das eine Bild von der perfekten Berufspolitikerin gibt. Also weder im Sinne von dem, was tue ich eigentlich und welche Art von Politik mache ich. Ich glaube, es ist durchaus gut, dass man die Leute hat, die gerne rausgehen, gerne vielleicht auch auf einer Bühne stehen, mit den Menschen in Kontakt treten wollen, den Dialog suchen, das Überzeugende und die großen Reden halten. Und dass es die Menschen gibt, die sagen, das ist vielleicht gar nicht das, was ich mache, aber ich organisiere hier den Laden, dass das gut läuft. Also jetzt mal blöd gesprochen, wenn Friedrich Merz auf der Weltbühne unterwegs ist, was als Kanzler durchaus Sinn macht, bräuchte er eigentlich einen Fraktionsvorsitzenden, der die Mehrheit zu Hause sichert. Das müsste vielleicht so eine Arbeitsaufteilung sein, die Sinn machen würde. Und auch bei der Frage von, was bringt man an vorheriger Kenntnis, an vorheriger Erfahrung mit, die Mischung macht's. Also ne, ich glaube, es bringt wenig zu sagen, das ist das Berufsbild, das man haben sollte, um Politikerin zu werden. Es gibt den handwerklichen Teil. Also und auch Max Weber beschreibt das ja, dass es sozusagen durchaus Politik auch ein Handwerk ist, das bestimmte Fähigkeiten gibt, die ich lernen muss und die ich auch innerhalb des politischen Betriebs lerne und am besten auch schon davor was mitbringe. Aber wenn wir jetzt eher auf die sozusagen den beruflichen Background schauen, ich hatte ja die Debatte bei mir auch ganz viel mit einem nicht abgeschlossenen Studium, kann man eigentlich Politikerin sein? Ich glaube, es macht tatsächlich die Mischung aus. Wir brauchen junge Menschen und da gibt's oft so ein bisschen den, ich würde sagen, Schrödingers Anspruch. Also du sollst möglichst jung sein, aber eigentlich auch schon 10 Jahre Berufserfahrung und davor schon in den 3 Berufen gearbeitet haben. Wir brauchen aber auch die älteren Menschen, die Expertise haben und lange dabei sind. Wir brauchen unterschiedliche Berufsfelder und da gibt's noch einiges nachzuholen, wenn ich auf den Bundestag schaue. Wir haben wenig Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben. Wir haben wenig Menschen aus dem nicht-akademischen Bereich. Also ich glaube wirklich, dass zu sagen, mehr Perspektiven an den Tisch zu bringen und dann aber nicht in so eine essentialistische Vorstellung zu fallen, die sprechen dann nur für ihre Gruppen. Also ich habe nie was gehalten von der Vorstellung, nur Frauen können für Frauen sprechen oder sollten Frauenpolitik machen, nur Menschen mit Migrationsgeschichte können über diese Themen reden. Wie gesagt, die Perspektiven sind wichtig. Aber ich fand da beeindruckend eine Rede, die Wolfgang Schäuble als Alterspräsident, also die letzte, wahrscheinlich sogar eine seiner letzten Reden, die er im Deutschen Bundestag gehalten hat, 2021 als Alterspräsident, nochmal daran erinnert hat, wir sind eben nie nur Vertreter für eine Gruppe und auch nie Vertreter nur von einer Partei, wenn wir im Deutschen Bundestag sitzen. Wir sind auch Parteipolitiker, keine Frage. Die Menschen haben Bündnis 90 Die Grünen gewählt und deshalb sitze ich da heute. Aber wir sind auch immer Vertreter der gesamten Bevölkerung und tragen Verantwortung für mehr als die Menschen, die uns gewählt haben. Und das wäre vielleicht bei der Frage, was macht für mich eine gute Politikerin aus, auf der einen Seite eine klare Position zu haben. Also es soll nicht darum gehen, einfach nur den Menschen nach dem Mund zu reden, aber auf der anderen Seite immer zu wissen, und da sind wir vielleicht wieder bei Max Weber, nicht nur die Gesinnungsethik, sondern auch die Verantwortungsethik, dass ich Verantwortung für mehr als mich selbst und für meine Partei, sondern tatsächlich für die ganze Bevölkerung trage.
Fast ein Schlusswort, aber ich hätte noch ganz viele Fragen. Und vielleicht gibt es aber auch Fragen hier noch. Und wir haben noch 5 Minuten. Und da sollten wir jetzt auch noch ein paar Fragen zu Wort kommen lassen. Nicole, gibt es vielleicht auch eine gleich aus dem Chat am Anfang? Oder?
Ja, also wir hatten hier eine spannende Diskussion im Chat. Und zwar gibt es einmal die Frage, wie man sich vielleicht in Zukunft am Stil, nein, andersrum, wird man sich vielleicht in Zukunft am Stil der MAGA-Bewegung orientieren müssen? Krawallig selbst inszenieren, Personenkult und so weiter. Und daraus ergab sich so ein bisschen auch die Diskussion, wie kommen wir denn eigentlich vom Reden, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen um, wie kommen wir denn eigentlich vom Reden ins Handeln? Also wird vielleicht auch zu viel geredet und zu wenig gehandelt? Vielleicht kann man es zusammenfassend einmal beantworten.
Ja, große Fragen. Also ich glaube, es wäre jetzt ein Schocker, wenn ich sagen würde, ja, wir müssen uns an MAGA orientieren und das will ich auch nicht. Also eine sozusagen fast schon sektenhafte Orientierung an einer Person. Ich weiß nicht, vor kurzem haben die ja nochmal so ein Treffen mit den Ministern gesehen, wo die ja nacheinander einmal aufzählen mussten, warum Donald Trump auf jeden Fall die einzige Person ist, die geeignet ist für einen Friedensnobelpreis und es sozusagen eine Schande ist, dass er nicht bekommen hat. Man sitzt da vor und denkt, das ist wirklich eine Form von Autoritarismus, wo ich mir auch Sorgen mache als viele Experten, die ich kenne aus den USA, die sich da viel besser auskennen als ich und spannenderweise von sehr weit links stehen bis sehr weit konservativ stehen, machen sich wirklich Sorgen, ob wir eigentlich in ein paar Jahren dort noch normale Wahlen haben werden. Also ne, mindestens mal, ob es freie Wahlen sein werden und ob Wahlen stattfinden. Das heißt, daran natürlich nicht orientieren. Ich glaube schon, dass wir einmal für uns Grüne schauen müssen, unser Politikmodell in gewisser Weise nochmal zu überarbeiten. Wir hatten lange Zeit, und niemand stand dafür so sehr wie Robert Habeck, das hatten sie auch sehr erfolgreich gemacht, das Modell Brückenbauer, würde ich mal sagen. Also in alle Teile der Gesellschaft, die ausgestreckte Hand, die Brücke zu bauen. Und das ist auch ein sehr schöner Gedanke. Wir müssen nur, glaube ich, sehen, dass mittlerweile wir doch in einem polarisierteren politischen System leben. Mehr das politische System als die Bevölkerung. Ich würde sagen, das ist polarisierter, als es oft die Bevölkerung ist. Aber dass da an manchen Stellen auf der anderen Seite der Brücke jemand steht, der hat null Bock auf die Brücke. Und der hat die Brücke eingerissen, bevor irgendjemand drüber gehen konnte. Und deshalb hat sie Markus Söder mit dem Dönerspieß persönlich irgendwie zerhauen. Und hier, glaube ich, noch mal stärker zu schauen, wo sind Bündnisse möglich? Ich will nicht, dass wir zum neuen Sprengmeister werden, weil Sprengmeister hat diese Welt genug. Aber wo sind Bündnisse möglich und wo sind aber auch Konflikte notwendig? Und sich die Konflikte dann auch zuzutrauen. Und dabei, mehr Klartext zu sprechen. Das heißt aber nicht ein populistisches, weil der Populismus beruht ja immer auf dem Wir gegen Sie, als ich ordne zwei Gruppen ein, die da oben gegen das Land oder sowas. Davon halte ich nicht so viel, aber durchaus sich mehr auch markante Klartext zu trauen, weil wir uns manchmal vielleicht auch verstecken, ne, hinter einem, das ist alles so kompliziert. Also es stimmt, viele Fragen sind komplizierter als die ganz einfachen Schwarz-Weiß-Antworten. Und trotzdem ist es manchmal auch ein Schutzmechanismus als Politikerin, wenn ich vielleicht über Kosten nicht sprechen will, wenn ich über Veränderungen nicht sprechen will, wenn ich über Konsequenzen nicht sprechen will, dann zu sagen, das ist alles so kompliziert, das kann man gar nicht verstehen. Nee, auch komplizierte Sachen kann ich in der Sprache rüberbringen, die Menschen verstehen, wenn ich will, dass sie mich verstehen. Das ist, glaube ich, eigentlich der Casus Knacktus. Und zur anderen Frage, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal zu viel reden, weil wir auch so irre beschleunigt reden. Ich habe gerade schon mal über Wolfgang Schäuble gesprochen. Ich habe auch jetzt im Sommer seine Biografie gelesen und fand das ganz interessant, damals die Zeit rund um die Wiedervereinigung. Ja, eine unfassbar intensive, kritische, schwierige, herausfordernde Alleszeit. Und es wirkt aber aus der heutigen Sicht fast ruhig, weil das Umfeld drumherum, also wie er es beschreibt, um 16 Uhr am Donnerstag ist beim Spiegel Redaktionsschluss und danach macht man sich halt mal ein Bier auf und man gibt ein FAZ-Interview oder einen Gastbeitrag, der über Wochen hinweg die politische Debatte irgendwie dominiert. Das ist ja in diesem Klickjournalismus, denn die sozialen Medien verändern ja nicht nur die sozialen Medien selbst, sondern auch den Journalismus. Wer hat die nächste Nachricht? Wer hat die nächste Nachricht? Und zum Beispiel bei Koalitionsausschüssen, dass davor 100 Talkshows stattfinden, was im Koalitionsausschuss passiert, dass währenddessen schon die ganze Zeit darüber geschrieben wird, was da drin, statt dass man einfach mal wartet, bis es Einigungen gibt, die dann auch halten sollten, länger als 10 Minuten oder auch 3 Stunden. Ne? Das ist, glaube ich, tatsächlich schon eine Art, wie wir uns politische Mechanismen antrainieren, auf die eigentlich niemand mehr Bock hat.
Klare Kante hat ja jetzt Robert Habeck in seinem Abschiedsinterview auch gezeigt, würde ich mal anmerken an der Stelle. Aber wir wollen gerne noch 2 Fragen vielleicht hören, wenn wir so viel Zeit haben.
Ja, ich versuche ein bisschen schneller zu antworten.
Genau.
Mich würde interessieren.
Kurz und knackig. Und
ja, ich versuche es. Nicht ganz einfach. Das Thema ist eigentlich Verantwortung, eine politische Verantwortung. Was ich immer sehe, ist sozusagen, was ist denn diese politische Verantwortung? Ist es persönliche Verantwortung oder ist es nicht am Ende sozusagen Verantwortung gegenüber der Partei, in der man ist? Und auch Verantwortung gegenüber sozusagen der öffentlichen Meinung. Mhm. Was ich sehr oft sehe, Politiker, erstmal Mandat, erstmal aktiv in der Politik, viele hohe Ideale, man geht damit mit großen Erwartungen rein und man erodiert sozusagen die eigene Verantwortung zugunsten der Interessenbedienung einerseits der Partei und eben andererseits der Öffentlichkeit. Wie sehen Sie das und wie empfinden Sie das im Rückblick?
Mhm. Es ist ein Mix, also man hat die persönliche Verantwortung, ja auch eine Frage von Integrität, würde ich sagen. Wofür stehe ich? Was sind meine Ideale? Man hat aber natürlich auch eine Verantwortung für eine Partei, über die man sozusagen in einen Bundestag gekommen ist. Wir sind in einem parlamentarischen Parteiensystem. Und das ist immer wieder eine austarieren, ehrlicherweise. Weil ich würde mal so sagen, wenn wir nur noch Abgeordnete hätten, die sagen, was wir per Grundgesetz sind, ich nehme diesen Satz absolut, ich bin nur meinem eigenen Gewissen verantwortlich, dann hätten wir keine parlamentarischen Mehrheiten mehr. Also dass es auch Momente geben wird, wo in Koalitionen Kompromisse geschlossen werden und die einzelnen Abgeordneten sagen, dieses Gesetz als einziges alleine betrachtet, ne, dafür würde ich eigentlich meine Hand nicht heben. Davon bin ich nicht überzeugt. Wir haben aber einen Kompromiss geschlossen, unsere Fraktionsspitze, unsere Parteispitze. Und dadurch wird es überhaupt erst möglich, dass es einen Koalitionsvertrag gibt. Wenn wir das gar nicht mehr hätten, dann hätten wir keine parlamentarischen Mehrheiten mehr und damit auch keine stabilen Regierungen. Und trotzdem ist natürlich schon die Frage, wann fange ich an, mich darin zu verlieren, ne? Und ich glaube, auch hier kann ein Punkt tatsächlich wiederum die Ehrlichkeit sein, also das auch mal aussprechen zu können, dann nicht anzufangen, mir das total schön zu reden und zu sagen, nee, aber eigentlich ist das ja, wir haben ja diese kleine Verbesserung, sondern zu sagen, was wollten wir, was haben wir erreicht, was haben wir auch nicht erreicht, warum stimme ich dem zu oder warum tue ich es am Ende aber auch nicht. Und ich finde fast das Gefährlichste, was ich erlebt habe, manchmal an mir selbst im Risiko, ich hoffe, dass ich es vermunden habe, aber auch bei vielen Leuten, teils neuer dabei, teils lange dabei, ist so eine Form von Zynismus. Also auch wenn wir über die öffentliche Meinung reden, gar nicht im Sinne von, die haben keine Ideale mehr, das gibt's vielleicht auch, aber das habe ich gar nicht so häufig erlebt, sondern im Sinne von, ich weiß eigentlich noch, wo es hingeht, ich habe das Ideal, aber die kommen da eh nicht mit. Die kann ich eh nicht mehr überzeugen. Also eigentlich so eine Resignation vor den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist so eine ganz schlimme Krankheit, finde ich, in der Politik, die mich total wahnsinnig macht. Und da muss man, glaube ich, schon auch vor sich selbst immer wieder reflektieren. Warum bin ich hierher gekommen? Wofür bin ich hier eingetreten? Wofür bin ich in den Deutschen Bundestag gegangen? Und nicht das als Selbstzweck zu verstehen oder auch nicht als nur Stimmvieh für die eigene Fraktion oder die eigene Partei.
Also ich hätte jetzt auch noch Lust, 2 Stunden weiterzureden. Das werden wir aber nicht tun können, weil es gibt andere Termine für alle wahrscheinlich. Ich danke ganz herzlich
sehr, sehr gerne
für die gute halbe Stunde, die wir jetzt zusammen haben konnten. Ich glaube, es gibt vieles, worüber es sich lohnt, weiter nachzudenken. Und wir freuen uns auf das nächste Nachgefragt. Oder wir machen doch mal ein längeres Format. Muss ja nicht an den Zeit-Podcast ranreichen, aber ein bisschen länger mal.
4,5 Stunden sogar eine der kürzeren.
Und wir freuen uns, dass wir nächste Woche am 9. September abends eine Buchvorstellung haben mit Ansgar Baums und Thomas Ramge, und Nicole Niehaus-Laug wird moderieren hier im Basecamp. Also es geht munter weiter. Wer den Newsletter noch nicht hat, bitte abonnieren, ist ja logisch. Und jetzt schließe ich nochmal mit einem ganz herzlichen Dank an Ricarda Lang. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst, und allen einen guten Tag.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.